Es sind so viele Fragen, die Christen auseinanderzutreiben drohen. Da ist zum Beispiel die Tauffrage. Darf man Gemeinschaft haben mit Menschen, die groß getauft wurden? Darf man Gemeinschaft haben mit solchen, die als Kinder getauft wurden? Darf man Gemeinschaft miteinander haben oder sollte man auseinandergehen? Es gibt Glaubensgemeinschaften, die sagen nur so und da hört die Gemeinschaft auf. Da ist die Frage des Mahles des Herrn. Wie oft soll man das Mahl feiern? Es gibt solche, die sagen jeden Sonntag. Wollen sich auf die Schrift berufen, obwohl sie das nicht beweisen können, aber sie tun es. Behaupten, Brotbrechen wäre Abendmahl. Das sagt die Schrift eigentlich nicht. Ein Huhn hat zwei Beine. Deshalb ist alles, was zwei Beine hat, Huhn. Stimmt das? Eine Kuh hat vier Beine. Folglich, alles, was vier Beine hat, heißt Kuh. Das Abendmahl, das Mahl des Herrn, ist Brotbrechen. Folglich ist alles Brotbrechen, Mahl des Herrn. Ist das gut? Nein, ist nicht richtig. Der Begriff Brotbrechen wird vom Mahl des Herrn gebraucht. Und dieser Ausdruck steht in Apostelgeschichte 2 und dann später, etwa Kapitel 20, sie brachen das Brot miteinander. Ist das das Abendmahl? Man sagt es. Ich bin dann mal, als ich darüber sprach, dann hingewiesen worden auf 1. Korinther 10. Aber hier steht doch in Verbindung mit dem Mahl des Herrn Brotbrechen. Ja, aber man weiß nicht, welche Argumentation man da gebraucht. Ja? Weil da Brotbrechen steht und weil auch vom Mahl des Herrn geschrieben steht, deshalb muss in Apostelgeschichte 20 auch vom Mahl des Herrn die Rede sein. Nicht notwendigerweise. Aber wie gehen wir miteinander um? Das ist die Frage. Der eine ist von diesem Argument überzeugt, der andere nicht. Ich bin nicht überzeugt, der andere ist überzeugt. Was machen wir jetzt? Gehen wir immer noch gleichen Weges oder trennen wir uns? Da habe ich in Russland behauptet, das Mahl des Herrn, beim Mahl des Herrn könne man auch das Brot schneiden. Denn immerhin war ja auch der Leib Jesu nicht nur gebrochen, sondern auch verschnitten. Mit dem Speer zum Beispiel. Das Fleisch wurde durchschnitten. Und das ist doch, wovon Jesus spricht. Dies ist mein Leib, das heißt, es spricht von meinem Leib, der für euch gebrochen wird. Brot bricht man. Nicht bei uns. Ja, man kann es brechen, aber bei uns wird es geschnitten. Die Frauen oder wer immer das Brot vorbereitet, nimmt das Messer und schneidet. Oder man schneidet es mit einer Maschine oder man kauft es schon geschnitten. Aber da nun einmal vom Brechen die Rede ist, sagt man, es muss gebrochen werden. Ich denke, einige wären fast bereit, mich zu steinigen, als ich das sagte. Ja. Also mein Übersetzer sagt, das gibt Blut, ja. Ich vertraute ihm nicht, ich hörte nicht auf ihn, ich ging weiter anzureden, aber dann bekam ich es zu hören hinterher. Also das ist eine ernste Frage für einige. Und ich durfte mithelfen beim Brechen des Brotes, aber zuvor die Frage, sind sie ordiniert? Das ist noch eine Frage. Was ist es mit der Ordination in der Bibel? Sehen Sie, das sind so viele Fragen, aber die Liste geht noch weiter. Damit wir uns einmal bewusst werden. Also beim Mahl des Herrn soll es Wein sein oder Traubensaft? Ein Problem? Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen ein Problem ist, aber es ist ein Problem für manche. Es gibt Christen, die trinken grundsätzlich keinen Wein, beim Abendmahl aber doch. Da muss es Wein sein. Nun, das dürfen sie tun. Darf man anstelle von Brot auch Bananen benutzen, wo man kein Brot hat? Ja. Ist das auch zulässig? Das sind ernste Fragen. Als ich Dogmatik las an der Hochschule, habe ich solche Fragen besprochen. Die Studenten müssen wissen, wie sie in den Gemeinden zu verfahren haben. Eine weitere Frage, die Christen zu trennen droht: An welchem Tag starb Jesus Christus? Wie wesentlich ist die Frage? Spricht die Schrift von einer besonderen Erfahrung nach der Wiedergeburt? Da gibt es die verschiedensten Auffassungen darüber. In 1. Thessalonicher 4 ist von einer Entrückung der Gläubigen die Rede. Wann findet die statt? Ist das dasselbe als Matthäus 24 oder nicht? Wo ortet man Offenbarung 19 hin? Deckt sich das mit 1. Thessalonicher 4 oder nicht? Gibt es ein tausendjähriges Reich? Gibt es eine Zukunft für Israel? Ist die Gemeinde Israel geworden oder nicht? Das sind Fragen, die wirklich ernsthaft mit großer Energie erforscht und diskutiert werden. Darf jemand seine ganze Zeit dem Dienst am Evangelium widmen? Ich tue es. Darf ich das tun? Darf man in einer Kirche Mitglied sein oder sollte man austreten? Darf man in irgendeiner Glaubensgemeinschaft Mitglied sein oder nicht? Es gibt Leute, die schreiben sehr ernste Worte darüber. Die Liste könnte natürlich fast unendlich fortgesetzt werden. Die große Frage, die uns in diesen Tagen bewegt, ist, wie verhalten wir uns einander gegenüber bei solchen Fragen? Und ich möchte einmal heute Morgen etwas abweichen von meinem Konzept und einfach mit uns aus zwei Kapiteln lesen. Und wenn Sie die Bibel dabei haben, dürfen Sie mit aufschlagen. Römer Kapitel 14 und 15. Ich denke, da haben wir einige Hinweise, die uns helfen, mit solchen Fragen fertig zu werden. Nicht, als ob solche Fragen nicht wichtig wären. Sie sind wichtig. Alles ist wichtig in der Heiligen Schrift. Jedes Wort. Es gibt solche, die bagatellisieren die einzelnen Wörter. Das dürfen wir nicht tun. Jesus nimmt jeden Buchstaben ernst. Jedes Wort, jeden Buchstaben, und es geht noch darüber hinaus. Jeden Teil des Buchstabens nimmt er ernst. Warum? Weil dadurch der Buchstabe selbst bestimmt wird. Und dadurch wird die Bedeutung eines Textes bestimmt. Im Hebräischen hat es zwei Buchstaben, ich nehme an, mal dieses Beispiel, die sehr ähnlich sind. Es sieht wie ein kleines Eckchen. Zwei Striche, ein Eck. Beim einen Buchstaben, beim R, ist die Ecke rund, rundlich. Beim D ist sie wirklich eckig und dann kommt ein so kleines Strichchen noch daran vorbei, oben. Der obere Balken geht über den senkrechten Balken ein klein wenig hinaus. Ein Titel. Kein Jod. Dieser Buchstabe ist der kleinste Buchstabe im hebräischen Alphabet. Ganz klein, kleines Eckchen. Ein kleines I im Deutschen. Kein Jod und kein Titel. Das heißt, kein Teil eines Buchstabens wird vergehen. Denn davon hängt, kann abhängig sein, eine sehr ernste Wahrheit. Es macht einen Unterschied, wie geschrieben wird. Und deshalb haben die Israeliten große Sorgfalt an den Tag gelegt, um die Heilige Schrift abzuschreiben. Es kam nämlich darauf an, genau was hatte Gott sagen wollen. Und Jesus sagt uns, der Mensch lebt von jedem Wort, einzelnen Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Jedes Wort ist wichtig. Aber wenn wir uns nicht einig sind, über was das Wort bedeutet, wenn wir uns nicht einig sind über welches Wort dort überhaupt steht, ist es nämlich ein Unterschied in den Manuskripten, die wir übersetzen. Wer eine alte Luther-Übersetzung hat und eine revidierte gesehen hat, der merkt bald, dass in Römer 8 etwas fehlt, schon beim ersten Vers. Bei Johannes 5 fehlt etwas. In Markus 1 liest es sich anders. Am Schluss von Markus Evangelium kann anders gelesen werden. Was ist nun richtig? Darüber wird diskutiert. Das sind wichtige Fragen. Und wie ich schon sagte, es braucht auch Kraft und Energie zu entscheiden, was ist nun eine wichtige Frage und was ist eine weniger wichtige Frage. Also, wie gehen wir miteinander um? Nicht nur mit den Fragen, sondern mit den Personen, die mit diesen Fragen umgehen. Da, glaube ich, kann Römer 14 uns helfen. Den Schwachen im Glauben nehmt auf, doch nicht zu Auseinandersetzungen über Ansichten. Wunderbar, wunderbar. Wer ist schwach? Es ist wunderbar, wie Paulus hier beginnt. Halten Sie sich für stark? Jeder von sich denkt von sich, er hat die richtige Meinung, nicht wahr? Dr. Ironside, ein Pastor der Moody-Kirche, sagte, wäre schon vielen Menschen begegnet, die andere Meinung wären als ich. Und die wären immer im Recht gewesen. Die wären immer im Recht gewesen. Die waren überzeugt, dass sie Recht hatten. Und Ironside hatte falsch. Er war verkehrt. Paulus sagt zunächst, er kann scheinbar sagen, gut, ihr Christen in Rom, ihr Starken dort, die immer Recht habt, ich möchte euch einmal etwas sagen. Nehmt die Schwachen auf. Das heißt, nehmt sie in euer Leben auf. Tut mit diesen, was ein Hausbesitzer mit einem Gast tun würde. Er nimmt ihn in sein Haus auf. Nehmen Sie diese Christen auf in ihr Leben, in ihre Gemeinschaft, in ihre Sphäre. Lassen Sie da stehen. Gehen Sie mit diesen Leuten um, wie mit einem Gast. Nehmen Sie ihn in ihr Leben auf. Aber, Vorsicht, laden Sie diese in ihr Leben nicht ein, um Auseinandersetzungen vorzunehmen über Ansichten. Ein interessantes Wort. Die Liebe diktiert, dass manchmal das Gespräch aufhört. Wenn wir miteinander sprechen und fragen, wo liegt die Wahrheit, dann merken wir mit einmal, oh, da am Horizont meldet sich ein Wölkchen. Ich weiß schon, was daraus werden kann. Ich merke meine Gefühle, die fangen an, sich zu erwärmen. Ja. Vorsicht, Herbert, Vorsicht. Wie kann ich jetzt das Gespräch noch irgendwie hinkriegen, dass wir nicht mit Donner und Blitz auseinandergehen müssen? Paulus sagt, aufhören. Schon gar nicht beginnen, wenn Sie merken, das bringt nichts. Man muss einmal lernen, mit unbeantworteten Fragen zu leben. Jeder von uns hat eine angeborene Tendenz, obendrauf zu stehen. In diesen Tagen machte ich einen Spaziergang dort in jene Gegend. Dann war ich dort auf dem Landweg, geteerten Landweg, und schaute nach rechts ins Tal hinein. Und hatte so ein schönes Gefühl. Und dann fragte ich mich, warum hat man so ein angenehmes Gefühl, wenn man obendrauf steht? Ja. Sie kennen das Gefühl, ja? Sie sind oben auf dem Berg und Sie dürfen jetzt runterschauen und Sie haben die Aussicht da. Oh, das ist so wohltuend, da obendrauf zu stehen. Warum klettert man Berge? Warum erklimmt man sie? Manchmal mit Riskieren des Lebens, und einige kommen um, weil es so schön ist, da droben auf dem Berg zu stehen. Wir möchten gern da oben stehen. Wir hatten vor vielen Jahren, auch nicht nur Zeltevangelisation durchgeführt, sondern auch Evangelisation auf Marktplätzen und so weiter mit einem Freiluftversammlungswagen. Der war in Großbritannien extra dazu hergestellt, zugerichtet, damit man mit diesem Wagen sehr schön Freiversammlungen durchführen konnte. Der kam hier nach Deutschland und die eine Wand, innen war alles fertig mit Schallplatte und so weiter, sodass man Musik spielen konnte, Lautsprecher, man konnte sogar da drin wohnen oder eine Kinderstunde darin abhalten. Die eine Wand konnte man rausklappen als Plattform und da standen wir und haben verkündet. Und wir waren einmal in Laar auf dem Marktplatz und als wir fertig waren, kam ein Herr auf mich zu und sagte, ich möchte auch einmal da droben stehen und den Leuten sagen, wo es lang geht. Der war ganz ehrlich. Er sagte sich, das muss doch gut sein, den anderen einmal sagen, was, wo die Wahrheit liegt. Ja? Jeder von uns möchte dem anderen sagen, so ist es und so hat es zu sein. Wir alle möchten ein wenig Gott sein, nicht wahr? Gott spielen. Wir sagen das nicht so, aber das ist diese angeborene Tendenz. Und jeder von uns möchte die Wahrheit wissen. Wir reisten in einem Land, in einem europäischen Land, und dann sagte man uns, wenn Sie sich nicht auskennen, Sie wollen jetzt die Richtung erfahren, wo der Weg liegt, dann müssen Sie dreimal fragen. Und wenn dann zweimal stimmt, dann können Sie es versuchen. Aber jeder weiß, wo es lang geht. Sie fragen jeden, der weiß immer, wo es lang geht. Sie dürfen aber nicht das ohne weiteres annehmen. Ja? Die Leute wollen nicht unwissend sein, sie wollen wissend sein. Jeder von uns möchte die Antwort haben. Wenn wir sie nicht haben, dann machen wir eine Antwort manchmal. Ich weiß, wie das ist, ich tue das auch. Und dann muss man Buße darüber tun. Wir müssen einmal aufhören, zu wissen, wo die Antwort liegt. Manchmal sind wir nicht wissend. Das gehört zum Reifeprozess. Den Schwachen im Glauben nehmt auf in euer Leben, doch nicht zu Auseinandersetzungen mit Überansichten. Das kann gefährlich werden. Zunächst einmal schweigen. Zunächst einmal Liebe zeigen. Zunächst einmal Geduld zeigen, denn es handelt sich um einen Bruder und es gibt Fragen, bei denen wir uns uneinig sein können, aber wir sind uns einig darüber, dass Jesus für unsere Sünden starb und dass wir Brüder und Schwestern in Christus sind. Und so dürfen wir miteinander leben. Einer glaubt, alles essen zu dürfen. Das ist ein Beispiel, das er gebraucht. Oder Wein zu trinken. Der andere glaubt, nicht Wein trinken zu dürfen. Der eine meint, rauchen zu dürfen. Der andere nicht. Heute ist es schon etwas anders. Aber früher war es doch so, im Norden von Deutschland rauchten die Christen, im Süden tranken sie Wein. Und konnten einander Vorwürfe machen. Bruder, du rauchst. Bruder, du trinkst Wein. Beide Christen, ernste Christen. Spurgeon hat geraucht, hat es wohl auch eingesehen und aufgehört. Pfarrer Busch auch. Wilhelm Busch, ja. Jan Kitz, ein Evangelist in Holland, erzählte, ich glaube, er hat selbst erzählt, wir haben früher evangelisiert, er hatte mit Johann de Heer evangelisiert noch und dann später die Arbeit weitergeführt. Und wenn nach einer Evangelisation oder bei einer Evangelisation oder einem Abend viele Menschen zum Glauben gekommen waren, da haben sie hinterher zusammen geraucht und gefeiert, sich darüber gefreut. Ja? Bis er merkte, das geziemt sich nicht. Und er hat es gelassen. Der eine meint, so verfahren zu können, der andere meint, das ist nicht richtig. Der eine glaubt, das heißt, er ist überzeugt, er darf essen oder genießen, was immer es ist. Und der andere, der verzichtet. Der Schwache isst Gemüse. Jetzt wollen wir nicht sagen, der, der raucht, ist stark und der das nicht tut, der ist schwach. Der, der raucht, wird wahrscheinlich schwach werden. Ja. Das wissen wir inzwischen. Wer isst, verachte nicht den, der nicht isst. Und wer nicht isst, urteile nicht über den, der isst. Denn Gott nahm ihn auf. Der eine schaut auf den anderen herab und verachtet ihn. Und der eine schaut zum anderen hinauf und wird nicht fertig mit ihm. Er merkt, er ist stark und er wird nicht fertig mit diesem. Er ist für ihn eine Bedrohung. Folglich kritisiert er ihn, verurteilt er ihn. Das sind Mittel und Wege, mit denen wir miteinander fertig werden. Und machen einander fertig. Wer bist du? Egal ob schwach oder stark. Wer bist du, der du über eines anderen Hausdiener urteilst? Interessantes Wort. Man sollte jetzt nicht zu schnell weiterlesen. Was bedeutet das? Eines anderen Hausdiener. Er ist nicht dein Sklave. Hausdiener waren Sklaven, konnten Sklaven sein. Paulus sagt, schreibt an die Korinther, 2. Korinther 1, letzter Vers. Wir sind nicht Herren eures Glaubens. Nicht so schreibe ich zu euch. Ihr könnt tun, was ihr wollt, von mir aus. Ich sage nicht, dass es richtig ist. Ich erlaube euch, Nein zu sagen zu dem, was ich sage. So wie Gott Adam und Eva erlaubte, Ja zu sagen am verbotenen Baum. Gott hatte Nein gesagt, aber er ließ es zu, dass sie Ja sagten und Nein zu ihm in diesem Zeichen. Bei Gott ist es anders allerdings. Er ist Herr, aber ich darf nicht bestimmen. Ich darf verkünden, was Gott sagt, aber ich bestimme nicht. Aber da ist diese ständige Tendenz, besonders bei uns Verkündigern, das Wort zu verkünden, dass man tut, was ich will. Ich kann das Wort Gottes benutzen, um Herrschaft auszuüben. Das ist furchtbar. Man muss flehen und bitten, Herr, gib mir nicht nur das richtige Wort, sondern die rechte Art, es weiterzugeben. Wir sind nicht Herren voneinander. Wir sollten einander frei stellen, loslassen. Wenn das deine Ansicht, Bruder, ist, gut, ich liebe sie, wir sind Brüder, nicht wahr? Dann kann es aber sein, dass er ja, knurrt, nein, nein, und einfach Kehrtwendung macht und weitergeht. Dann leiden wir darunter. Aber ich darf nicht diktieren. Brüder und Schwestern sind in Christus Brüder und Schwestern und alle sind Sklaven von Jesus Christus. Schade, dass das Wort in unseren Übersetzungen fehlt. Es steht Mägde und Knechte. Aber die werden heute bezahlt und die werden heute nicht mehr Mägde und Knechte genannt. Schon auch das nicht. Wir haben eine so starke Demokratie, dass diese Begriffe verschwunden sind. Und infolgedessen bekommen wir nicht so die Wucht dieser Wörter mehr mit. Wir müssen wieder zurück zum Begriff Sklaven. Paulus stellt sich als Sklave Jesu Christi vor. Jesus Christus hat ein Recht, über mein Leben Tag und Nacht zu bestimmen, ohne dass er mich belohnt. Er hat ein Recht dazu. Es gibt ein Gleichnis vom Herrn Jesus, das das ausdrücklich noch einmal deutlich macht. Da hat ein Herr einen Sklaven, der arbeitet draußen auf dem Feld den ganzen Tag, schuftet da. Dann kommt er abends nach Hause, nicht um 18 Uhr oder 17 Uhr. Der kommt wahrscheinlich später nach Hause. Ich weiß, was es heißt, auf der Landwirtschaft spät zu arbeiten. Da kommt man nach Hause. Dann ist man müde. Und dann fragt Jesus, wenn er erzählt, zwischendurch, meint ihr, jetzt wird der Herr sagen, setze dich doch, ich mache dir etwas zu essen, so ungefähr. Nein, nein. Die Sitte war folgende, und Jesus sagt, so ist es mit seinem Vater im Himmel. Nein, er wird ihm sagen, bereite für mich eine Mahlzeit. Deine Arbeit wird jetzt fortgesetzt. Du warst auf dem Lande, jetzt setze deine Arbeit für mich fort, hier im Haus. Mache mir etwas zu essen. Jetzt muss der Sklave noch Koch sein. Die Abendmahlzeit war die Hauptmahlzeit. Jetzt muss er noch eine richtige Mahlzeit vorbereiten. Und dann isst der Herr, und dann fragt der Herr Jesus wieder, meint ihr, jetzt wird er Dankeschön sagen? Wenn ich das so lese und dabei ein bisschen meine Gedanken laufen lasse, dann dachte ich, das ist doch allerhand von Jesus, das zu erwarten. Meint ihr, wird ihm danken? Und jetzt geht's noch weiter. So auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, jetzt geht der nächste Schritt. Sagt, wir sind unnütze Knechte. Das ist das Letzte. Wir haben alles getan, was wir tun sollten. Und dann sollen wir sollen nicht sagen, dass die Arbeit unnützlich war. Wir sollen von uns selbst sagen, dass wir unnütze waren. Mit anderen Worten. Das steht nicht in diesem Text, das steht sonst wo. Die Kraft, das zu tun, kam vom Herrn. Aber so hat der Herr Jesus uns gedient. Während er lebte und dann noch im Tode, wie ein Ochse, der in Leben und Tod dient. Um Tod gibt er sein Leben, sein Fleisch. Oder sein Blut als Opfer. So hat Jesus im Beispiel das Beispiel gegeben, ist uns vorangegangen. Und da sagt Paulus zu uns, wer bist du, dass du einen Sklaven deines Herrn, du bist Sklave, du bist nicht der Herr, du bist der Sklave, und dein Bruder ist ein Sklave von einem anderen, der ist dein Herr, und du willst jetzt den Sklaven eines anderen bestimmen, was er sagen soll. Das steht dir nicht zu. Hände weg. Das muss Jesus überlassen werden. Und das dürfen wir. Wir dürfen warten, bis der Herr Jesus seinen Dienst aneinander getan hat. Wer bist du, der du über eines anderen Hausdiener urteilst? Er steht oder fällt vor seinem eigenen Herrn. Wie auch du, hätte er sagen können. Er wird aber aufrecht gehalten werden. Wunderbar. Mein Herr wird meinen Bruder aufrecht erhalten, wenn er sich aufrecht erhalten lässt. Das ist die Voraussetzung. Denn der Herr vermag, ihn aufrecht zu erhalten. Ich denke, das ist eine ernste Frage. Ich sage, Bruder, du bist gefährdet. Das ist Irrlehre. Aber gleichzeitig muss ich für ihn beten und muss mich auch bemühen. Vielleicht will der Herr mich gebrauchen, um ihn aufrechtzuerhalten. Ich soll ihm also unter die Arme greifen. Ich soll ihm Vertrauen schenken, sodass er nicht verzagt und versagt. Der Herr vermag es zu tun. Eine wunderbare Verheißung für Brüder und Schwestern. Wenn das nicht kittet, ja, wenn das nicht dazu beiträgt, dass wir beieinander bleiben. Der eine urteilt, ein Tag sei vor einem anderen, er sei höher. Der siebte Tag, der andere sagt, nein, es ist der erste Tag. reisen wir nach Israel, dann ist es der siebte Tag. Die Christen kommen dort am siebten Tag zusammen. In einem mohammedanischen Land kann es der sechste sein. In Verfolgungszeiten kann es jeder Tag in der Woche sein, wann immer man irgendwo noch zusammenkommen kann. Dann wird jeder Tag plötzlich geheiligt. Da ist eine Lücke. Ja, Dienstag nachts um 2 Uhr treffen wir uns. Dann ist Sonntag. Dann wird das Abendmahl gereicht. Eine kleine Freizone, die Herrschaft. Jeder Tag darf drankommen. Der Herr hat jeden Tag geschaffen. Es ist der Herr, der den siebten Tag als Ruhetag bestimmt. Ja, einen in 7, Rhythmus. Aber es darf auch ein anderer Tag sein. Der eine urteilt, ein Tag vor einem anderen sei wichtiger. Der andere aber urteilt, jeder Tag sei gleich. Ein jeder habe im eigenen Denksinn, im eigenen Verstand, im eigenen Denken, habe er volle Gewissheit. Wie kommt man zu einer Gewissheit? Durch gute Argumente. Man muss sorgfältig forschen, beurteilen, vergleichen und dann zu einem Schluss kommen. Man muss lernen zu denken. Man muss lernen, Entscheidungen zu treffen. Nicht zu schnell, nicht zu lange zu warten. Und dann eine Entscheidung treffen. Und dann sagt man, dies ist meine Auffassung. Vorsicht beim Begriff Erkenntnis. Oder das sehe ich so. Es gibt nur eine Erkenntnis. Vorsicht beim Begriff Auslegung. Es gibt nicht 2 Auslegungen eines Textes, nur eine. Niemand darf sagen, das ist meine Auslegung. Wo bekommen Sie das Recht dazu? Sie haben kein Recht zu einer Auslegung. Der Text ist Gottes Text, nicht unser Text. Was ist Auslegung? Auslegung ist Übersetzung. Der Text muss mehrmals übersetzt werden. Vom Hebräischen ins Deutsche, vom Griechischen ins Deutsche. Wort für Wort deutlich übersetzt. Dann muss er in der Verkündigung noch einmal übersetzt werden, oft in unser Verständnis hinein. Denn so wie er da steht, kann ich ihn nicht immer so greifen. Ich muss ihn also noch einmal übersetzen. Auch manche von unseren Liedern, schöne Lieder, aber die Sprache ist etwas alt, müssen sie neu übersetzt werden. Ja, wenn ich das verstehe, dann kann ich ihn singen, den Text kann ich ihn lesen. Und dann muss der Text noch einmal in unser Leben hinein übersetzt werden. Ja? Damit es so wie ist wie in Korinth. Paulus sagt, ihr seid Briefe in Korinth, die Leute lesen euch, lesen sie, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Ist das, was sie da lesen? Hätte er fragen können, ja. Der Text will ins Leben übersetzt werden. Auslegung ist Übersetzung. Das heißt, die Auslegung ist der Text, nichts anderes. Wenn der Auslegung mehr sagt als der Text, dann habe ich den Text verstümmelt. Der Begriff Auslegung ist eigentlich, so viel ich weiß, schriftfremd. Wir haben aber ein großes Thema daraus gemacht. Mittels Auslegung haben wir eine zweite Bibel bekommen und wir haben den Zugang zum Text eigentlich durch die Auslegung versperrt, vielfalls. Vielleicht müssen wir ganz neu anfangen, den Text selbst einmal zu lesen. Auslegung ist der Text. Das heißt, es geht beim Auslegen um die Frage, was steht da eigentlich geschrieben? Und wenn wir das nicht genau wissen, dann müssen wir zuwarten. Ich denke, das ist, was Paulus sagen wollte. Wir müssten noch viel öfter sagen, ich denke, Wenn ich sage, das ist meine Erkenntnis, dann habe ich aber schon wieder eine Behauptung gemacht. Denn Erkenntnis ist das Erfassen von Wahrheit. Und Wahrheit ist nur eine Wahrheit. Es gibt nicht zwei Erkenntnisse über dieselbe Wahrheit. Es gibt nur eine Erkenntnis, sonst haben sie nicht erkannt. Wenn man nicht richtig übersetzt, hat man nicht übersetzt. Wenn man nicht richtig auslegt, hat man nicht ausgelegt. Manchmal wünschte ich, ich hätte eine Reihe von Theologen vor mir. Denen müsste mal das gesagt werden, ja? Ja. Der andere aber urteilt, jeder Tag sei gleich, ein jeder habe im eigenen Denksinn volle Gewissheit. Nun kann diese Gewissheit von einer anderen Gewissheit variieren. Was dann? Dann sind diese zwei Ansichten nicht zwei Erkenntnisse. Höchstens eine von ihnen hat Erkenntnis der Wahrheit. Und möglicherweise haben beide nicht Erkenntnis dessen, was geschrieben stand. Sie haben es nicht erkannt, nicht erfasst. Die Wahrheit ist ihnen immer noch entschlüpft. Aber es können nicht zwei zur gleichen Zeit richtig sein und doch gegeneinander kollidieren. Das wird manchmal behauptet. Da haben einige Psychologen das Zungenreden, es war ein Vertrag mit ihnen gemacht worden von der lutherischen Kirche, mit der lutherischen Kirche. Sie sollten das Zungenreden untersuchen, haben sie getan. Es war wohl in den 70er Jahren. Und sie machten Aufnahmen von Zungenreden und gingen auf Menschen zu, die behaupteten, die Gnadengabe des Übersetzens zu haben, des Übertragens, und haben ihnen dieses Zungenreden vorgespielt von der Kassette. Können Sie dieses auslegen? Ja. Also, jetzt wurde die Auslegung bzw. die behauptete Übersetzung auf Tonband wieder aufgenommen. Frage, darf ich das auch mal einem anderen, der die Gabe hat, vorlegen? Doch, ja. Jetzt geht man zu einem anderen, der auch behauptet, die Gnadengabe des Übersetzens zu haben. Hier ist dieses Zungenreden. Können Sie es übersetzen? Ja. Gerät vorgelegt, er übersetzt es, in Anführungsstrichen. Es ist aber etwas ganz anderes, ja, ganz anderes. Jetzt nimmt man die zweite Aufnahme und kommt zurück zum ersten Übersetzer und erzählt ihm, wir haben dieses noch einmal einem anderen vorgelegt und er hat so übersetzt, gespielt, so lautet es. Er errötet überhaupt nicht, keine Schwierigkeit, keine Verlegenheit. Ja, das tut der Heilige Geist. Manchmal gibt er für dieselbe Sprache, für dieselbe Botschaft verschiedene Auslegungen. Können Sie das nachvollziehen? Kein Sinn für Wahrheit, ja? Solche Leute sind im Nebel, kein Blick für Wahrheit. Aber dasselbe wird getan mit der Bibel. Und dann sagt man, ja, der Heilige Geist kann dem einen so sagen und dem anderen so. Es ist schwierig. Aber ich überspringe den Hauptteil des Kapitels. Gehen wir zum Ende des Kapitels. Vers 19. Lasst uns dann also dem nachstreben, das des Friedens ist und dem, das der gegenseitigen Erbauung dient. Das sind zwei Stufen. Zunächst einmal Friede, Versöhnung, Liebe. Und die nächste Stufe, wenn es möglich ist, einen Beitrag versuchen zu liefern, der dem anderen helfen kann. Was ist Erbauung? Erbauung ist ein Wort, das von dem Bild des Baus kommt. Der Bau wird gebraucht als Bild für die Gemeinde. Das sind Bausteine, die eingemauert werden in den Bau des Reiches Gottes oder die Gemeinde Jesu Christi. Und dieses Wort Erbauung ist ein Bildwort. Was geschieht, wenn die Gemeinde gebaut wird? Nicht nur, wenn neue Backsteine oder Steine geholt werden von außen, sondern was geschieht, wenn jeder, der schon eingemauert wurde, wenn er wächst, jeder Stein wächst gleichsam, er wird erbaut oder aufgebaut. Was geschieht dann? Dann geschieht das, was Bruder Küch am Anfang las. Dann werden wir hingebaut zu Jesus Christus hin, jeder von uns. Alle werden hingebaut zu Jesus Christus. Das Ziel der Erbauung ist die Christusähnlichkeit. Das war das Ziel der Schöpfung. Gott hat den Menschen geschaffen in seinem Bilde. Jeder Mensch soll ein Bild von Gott sein. Das Bild ist verstümmelt worden in Kapitel 3 von 1. Mose. Und mit dem Kommen von Jesus Christus, dem absolut vollkommenen Ebenbild Gottes, über dieses Zwischenbild, wird jetzt der Mensch neu geschaffen in das Bildnis Gottes. Das Ziel ist immer noch dasselbe, dass der Mensch wie Gott sein soll, nur jetzt über Jesus Christus. Jesus Christus ist ganz genau ein Ebenbild von Gott. Werden wir jetzt so wie Jesus ist, der wie uns geworden ist, damit wir so werden könnten wie er, werden wir so wie Jesus Christus, dann werden wir natürlich genauso wie, auch so wie Gott. Es geschieht parallel, gleichzeitig. Alle Arbeit in der Gemeinde, alle Arbeit in der Evangelisation, alles, was wir für Jesus tun, aneinander im Reich Gottes, hat als Ziel, dass Menschen Christus und Gott ähnlich werden. Wenn wir jetzt über irgendein Thema sprechen, dann sollten wir immer wieder daran denken, Ziel ist, dass mein Bruder Christus ähnlich wird. Ja? Lasst uns also bei Meinungsverschiedenheiten dem nachstreben, das des Friedens ist, von dort her kommen wir, und wir gehen hin zur Erbauung, das der gegenseitigen Erbauung dient. Das heißt, mein Ziel ist, dass mein Bruder auch Jesus ähnlich wird. Zerstöre nicht das Werk Gottes wegen einer Speise. Es kann sein, dass ich abbaue mit meiner Meinung, weil ich darauf bestehe. Ich mag mir gewiss sein, aber ich muss vielleicht darauf verzichten, davon zu sprechen. Weiter, Vers 22. Hast du Glauben? Das ist ein bisschen schwierig. Übersetzen wir Überzeugung. Hast du eine Überzeugung? Bist du deiner Überzeugung, deiner Auffassung gewiss geworden? Habe diese Überzeugung für dich selbst vor Gott. Das heißt nicht, dass wir nie Zeugnis ablegen sollen. Einige Christen oder Menschen haben dieses Wort falsch angewendet. Hast du Glauben? Glaubst du an Gott? Glaubst du an Jesus Christus? Schweige darüber, ja? Sprech nie darüber. Habe diesen Glauben für dich. Sehr allgemeine, sehr bekannte Auffassung. Das ist nicht, was Paulus meint. Wir merken also, dass es Worte gibt, die einen Rahmen haben. Nur in diesem Rahmen ist dieses Wort gültig. Nicht absolut, uferlos. Dieses Wort sagt nicht, dass die Christen ihren Mund halten sollen. Aber es sagt, dass sie manchmal ihren Mund halten sollten. Es sagt, dass wir manchmal nicht sprechen sollten, wenn das vorteilhaft ist. Glücklich zu preisen ist, wer über sich selbst urteilt, indem er gut heißt. Das heißt, du bist glücklich zu preisen, wenn du nicht unnötigerweise ein ungutes Gewissen hast. Das ist ein Thema, das in diesem Kapitel besprochen wird. Ich will jetzt nicht darauf eingehen. Wer aber zweifelt, wenn er isst oder irgendetwas anderes genießt oder tut, ist verurteilt worden von seinem Gewissen, weil es nicht aus Glauben geschieht, aus Überzeugung. Pistis, das griechische Wort, bedeutet auch Überzeugung. An dieser Stelle ist das wohl eine bessere Übersetzung. Alles, das nicht aus Überzeugung geschieht, ist Sünde. Wir dürfen nicht zweifeln, wir würden gegen unser eigenes Gewissen sündigen. Lieber abwarten, lieber nicht handeln. Wir sollten vertrauen. Aber wir, die Kräftigen, die Starken, die Kraft haben, wörtlich. Wir, die Kräftigen, sind es schuldig, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen. Eine Neuauflage von Kapitel 14, Vers 1. Dies geht noch eine Schicht tiefer. Und jetzt erklärt Paulus, was er meint. Denn, eigentlich sollte man denn nie mit einem großen D schreiben. Nie. Weil es die Fortsetzung eines Gedanken innerhalb eines Satzes ist. Der nächste Gedanke, der auf dem Wörtchen denn folgt, ist zu nahe bei dem Gedanken, der vor dem Wörtchen denn liegt, als dass wir einen neuen Satz bilden könnten. Also Vers 1 und 2 liegen sehr nahe beieinander, sind ein Satz. Der Gedanke von Vers 1 wird jetzt begründet. Denn ein jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Denn, Vers 3, wieder begründet. Auch Christus gefiel nicht sich selbst, sondern, was hat er gemacht? Und jetzt kommt der Ernst zum Tragen. So wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähten, fielen auf mich. Jesaja 53. Oder ist es 52? Also, so wie Christus für uns gelitten hat, so wollen wir bereit sein, zu leiden durch den Bruder, durch die Schwester. So weit geht es. Aber es ist möglich. Die Gnade reicht auch dazu aus. Und wir werden persönlich einen sehr großen Gewinn haben. Wir werden auch selbst heranwachsen in die Ebenbildlichkeit Jesu Christi. Es war für meine Frau und ich sehr angenehm, eine Freude unter ihnen zu sein in diesen Tagen, kurzen Tagen. Man möchte sie verlängern. Eines Tages werden sie verlängert werden, werden wir genug Zeit haben, miteinander Gemeinschaft zu haben. Gerne wären wir in jedem Haus gewesen, hätten uns Zeit genommen für sie. Aber wir dürfen noch warten auf jene Zeit, wo wir wirklich miteinander Gemeinschaft haben dürfen. Vielen Dank, dass Sie uns aufgenommen haben in Ihre Herzen. Wir haben angenehme Gemeinschaft erlebt. Und wir fahren davon morgen früh mit angenehmen Gedanken an Überholz und die Geschwister in der ganzen Umgegend. Der Herr segne sie alle, lege seine Hand auf jeden zum Guten und führe sein Werk hier in dieser ganzen Umgegend weiter. Ich freue mich über Ihren Dienst, Bruder Küch. Machen Sie weiter. Ich glaube, Sie haben Grund zur Freude. Wir wollen zusammen beten zum Schluss. Wir stehen dazu auf.